von der Lektion Probleme lösen, Nummer 12. Heute der zweite Teil, Probleme müssen gelöst werden. Ob ein Problem groß oder klein ist, hängt oft von unserer Einstellung ab. Okay, Probleme, man würde sagen, Probleme sind ja immer entweder groß oder klein. Aber hier stelle ich zwei Arten von Menschen gegeneinander und ihr werdet es schon merken. Ne? Pessimisten tendieren alle Probleme als sehr groß einzuschätzen und sich deswegen vor ihnen zu ducken. Versteht ihr? Pessimisten denken, oh, wieder so ein großes Problem, wieder. Ne? Alle Probleme sind so groß, das Leben ist so schwer. Und was machen die als Reaktion? Die denken, okay, dann muss ich hier um dieses Problem einen Bogen herum machen. Und da gibt's auch die anderen, die Fahrlässigen, ne, die tendieren alle Probleme als klein zu betrachten, zu wenig Wert zuzuschreiben. Ja, dieses Problem, das löse ich mit links und so irgendwann, ne, morgen, nächste Woche und so, ne, und lösen die Probleme auch nicht. Es geht auf das Gleiche hinaus. Und deswegen ist ja schon wichtig, dass wir die richtige Einstellung haben. Weder pessimistisch noch fahrlässig, sondern sagen, okay, wir haben ein Problem, wir müssen dieses Problem lösen, weil Probleme, die, ich sag mal, ungelöst herumliegen, ne, okay, jetzt im übertragenen Sinn, die bleiben, die bieten quasi in Klammern Dünger für Spaltungen und andere, haben andere schwere Folgen. Wenn, ne, im Hintergrund hier Probleme fermentieren, wachsen, ne, und irgendwann nehmen sie überhand, irgendwann explodiert die Bombe sozusagen, manchmal mit katastrophalen Folgen. Wir sind ja in einer Gruppe, die Gemeindeleiterschaft, Gemeindeführung bespricht, und es geht in solche Fällen, wenn ja in eine Gruppe oder in der Gemeinde bestimmte Probleme gibt, und da im Hintergrund Klatsch und Tratsch geschieht und jeder sagt seine Meinung und so weiter und das, ne, der Druck wird immer größer und bis irgendwann da die Hälfte der Gemeinde weggeht oder so, versteht ihr? Sowas ist schon zuhauf geschehen, hat man schon 100 Mal gesehen, wir, ne? Und in der Weltgeschichte sicher 1 Million Mal, ne? Deswegen ist wichtig, wenn wir merken, hier gibt's ein Problem, an der Wurzel anpacken. Oft versuchen wir, Probleme palliativ anzugehen, sie nicht wirklich zu lösen, sondern nur unter den Teppich kehren. Ist auch falsch. Das ist, anstatt sich bemühen, sich intensiv damit zu beschäftigen, sag hier, wir haben ein Problem, lass uns nachdenken, lass uns uns versammeln, lass uns ein Meeting machen, lasst uns verschiedene Lösungsansätze nachdenken und so weiter. Nein, es gibt Leute, die einfach sagen, okay, wir haben ein Problem, ich verbiete es euch, über dieses Problem zu reden oder so, und schon ist das Problem aus der Welt, so geht das nicht. Ne? Die Gemeinde Korinth, ne, ihr wisst schon, erster und zweiter Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Diese Gemeinde hatte viele Probleme und okay, ich weiß nicht, ob hier richtig stehe, wenn ich sage, vielleicht suchte sie nicht einmal Lösungen. Ich denke schon, dass da Menschen in der Gemeinde waren, die sich Gedanken gemacht haben, haben gedacht, ja, diese Gemeinde geht's nicht so gut und hier jemand zum Apostel Paulus geschickt, als, ne, wie es damals so war, ein Bote mit einem Brief, wo ich irgendwo stand, ja, weißt du was, der Apostel Paulus, diese Gemeinde versinkt im Chaos, ne? Okay, da gab es schon ein paar Leute, die sich Gedanken gemacht haben, aber vielleicht die meisten haben einfach weiter so gemacht, einfach gesagt, weißt du was, ne? Ihr wisst schon, die Probleme, die es in der Gemeinde Korinth gab, die waren sehr zahlreich, sehr zahlreich. Ich meine, manchmal wird der erste Korintherbrief Brief der Probleme genannt. Brief der Probleme, weil in jedem Kapitel 2, 3 verschiedene Probleme angesprochen werden, wie die haben sich gegenseitig vor Gericht gezerrt und der eine ist mit seiner mit der Frau seines Vaters geschlafen und da gab's ne diese Sache im Gottesdienst, dass wenn jemand gepredigt hat, viele von den anderen Nebengespräche geführt haben und da war der komplette Chaos. Und viele haben das gar nicht gemerkt. Ne? Wir versinken im Chaos. Die haben das gar nicht gemerkt. Und einige haben gedacht, wir müssen etwas dagegen machen und zu Paulus geschrieben. Und dann hat der Paulus ne, dieses Brief geschrieben und hier alles gesagt, so geht das nicht. Ne? Ich verbiete es euch nicht zu reden, sondern einer nach dem anderen. So geht das nicht. Ihr müsst ja das Gesetz folgen, was ja in allen Gemeinden gefolgt wird. Was ist ja das Gesetz, was in allen Gemeinden gefolgt wird? Was ja nicht nur in allen Gemeinden gefolgt wird, sondern überall auf der Welt. Ne, wo ich aufgewachsen bin, ganz weit weg von hier, da war das auch so. Wenn eine Gemeinde sich versammelt hat, hier ein Meeting gehabt hat oder so, dann galt die gleiche Regel, wie auch in Deutschland und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in China und in Nordamerika, überall auf der Welt gilt die gleiche Regel, auch in den Sekten, auch in alle möglichen Religionen, auch bei der Regierung, die Regel ist eins, ne? Wenn einer redet, müssen die anderen zuhören, versteht ihr? Ne? Das ist ja ein Gesetz, das Paulus sich beruft, wenn er sagt, ne? Ihr müsst ja das Gesetz befolgen, was alle Gemeinde befolgen. Das, dieses Gesetz, alle dürfen reden, aber ein nach dem anderen. Dieses Gesetz ist ne, die Grundlage der Demokratie und auch in der Gemeinde. Ist schon ne, ein Ansatz. Wie können wir Probleme lösen, wenn jeder seine Meinung sagt, darüber redet? Die Probleme in der Gemeinde bedrohten das Überleben der Gemeinde. Ja klar. Wir ne, haben schon gesehen, wie viele Gemeinden zugrunde gegangen sind. Und wer noch jung ist im Glauben, er kann denken, nee, ich habe das noch nie gesehen, Gemeinden halten ewig und so. Aber in diesen mehr als 25 Jahren, wo ich Pastor bin, habe ich ja schon viele Gemeinden gesehen, die zugrunde gegangen sind. Und okay, es gibt ja verschiedene ne, Gründe, warum es so ist. Aber oft, so oft, sind es Probleme, die ungelöst bleiben. Streitigkeiten, Zwietracht, Spaltungen und so weiter. Tipps, um deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu steigern. Meide die Probleme nicht, sondern löse sie. Ne? Das heißt, das gilt ja für unser privates Leben, persönliches Leben. Wenn du ein Problem hast, versuch nicht zu gucken, wie schiebe ich das auf die lange Bank, ne? Sondern, wie löse ich dieses Problem? Was kann ich tun? Vielleicht hier ein Blatt Papier nehmen und denke, ich könnte es so lösen oder so lösen. Wenn ich das tue, dann geschieht das. Wenn ich das tue, kann das eine andere Folge haben und so weiter. Sich da Gedanken machen, wie können wir das machen? Das heißt, weil es geht oft um Konfrontation in diesen Streitigkeiten, Spaltungen. Konfrontation ist unangenehm. Mit jemand zu reden und sagen, wir müssen damit aufhören, dies und das zu tun. Und Konfrontation ist ne, spannend, ist Stress. Und viele wollen das nicht. Wollen ja da den Stress meiden. Ne? Und, aber wenn man so sieht, wie die Ergebnisse sind von Konfrontation, dann sehen wir, dass sie total gut sind. Das heißt, meistens, ich könnte sagen, von allen Situationen, wo wir jemand konfrontieren mussten, zu 95% oder mehr, war das am Ende gut. Das Ergebnis war etwas Gutes. Man konnte sich verständigen, man konnte das Problem lösen, man konnte ein positives Ergebnis haben, man konnte wieder den Frieden herstellen. Wenn wir ja diese Regel benutzen, was wir schon ne, 100-mal hier erwähnt habe, ne, privat rügen, öffentlich loben. Vier kleine Wörter, die einer der größten Weisheiten ist, die es gibt auf der Welt. Ne? Privat rügen, öffentlich loben. Das heißt, wenn man jemanden konfrontieren muss, dann nicht vor anderen Menschen, sondern unter vier Augen, ne? Damit die andere Person merkt, dass wir wirklich das Problem lösen wollen und nicht das Problem nutzen als eine Gelegenheit, um jemand zu demütigen. Weil ja in vielen Gemeinden wird ja dieses System benutzt, dass die Gemeindeleitung quasi sich da etabliert sozusagen, sich verewigt, ne, dadurch, dass sie anderen treten. Ne? So ist das leider in vielen Gemeinden, dass es da ein Leiterschaftskreis ist, was versucht zu hindern, dass andere zu diesem Kreis eintreten, weil sie an die Macht bleiben wollen. Leider ist es zu oft der Fall. Und dann benutzen sie solche Methoden, Menschen öffentlich rügen, um zu zeigen, ich bin hier der Boss, versteht ihr? Und das ist krank, das ist sehr schlimm. Sowas dürfen wir als Christen, die die Wahrheit folgen, die es richtig machen wollen, wie Jesus das gemacht hat, sollen wir das nicht machen. Punkt Nummer 2, wenn du merkst, du kannst ein Problem nicht lösen, suche Hilfe bei jemand, der mehr Erfahrung hat. Ja, das ist, ne? Ich habe ja in meinem Leben ja tausende oder Millionen Probleme und oft fällt uns das nicht ein, dass vielleicht jemand anderes, ein anderer, könnte uns helfen, schon dieses Problem gehabt und schon eine Erfahrung hat und sich demütigen und jemand suchen, einen Ältester, das heißt jemand, der schon älter ist oder erfahrener ist. Es kann ja auch jemand sein, der jünger ist als uns, aber Hilfe suchen. Ich habe hier ein Problem, was tue ich? Punkt Nummer 3, gehe methodisch vor. Ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Was können wir tun? Welches Prinzip müssen wir folgen? Sich Notizen machen. Nummer 4, analysiere das Problem, bemühe dich zu erkennen, wo der Kern des Problems wirklich liegt. Der Kern des Problems. Hatten wir letzte Woche das besprochen. Dieses Beispiel, wenn jetzt viele verspätet zum Gottesdienst kommen und dann einfach sagen, okay, dann machen wir den Gottesdienst um 11, verschieben ihr von 10:30 zu 11, ne? Und dann kommen die Leute wieder verspätet, versteht ihr? Dann ist ja nicht der Kern des Problems, wurde nicht erkannt, sondern nur eine Folge des Problems. Deswegen versuche den Kern, wo kommt das Problem? Woher kommt das Problem? Schau dich um und sehe, wie andere ein ähnliches Problem gelöst haben. Ne? Können wir auch tun. Liste mögliche Lösungsansätze. Wie gesagt, ne, nimm ein Blatt Papier und so weiter. Und die letzte Überschrift, die richtige Einstellung. Oft ist das Problem nicht, dass wir ein Problem haben, sondern die Art, wie wir mit ihm umgehen. Wir haben einerseits ein Problem und andererseits unsere Einstellungen ihm gegenüber. Zum Beispiel im Fall von David und Goliath. Das hatten wir schon besprochen, ne? David und Goliath. Ne? Alle haben gesagt, wir haben hier ein Problem. Dieses Problem können wir nicht lösen. Goliath ist größer als uns. Ne? Goliath ist größer als wir. Das können wir nicht lösen. Das heißt, das Volk dachte, er ist größer als wir und wir werden gleich vernichtet. Ne? Die stellte sich schon das alles vor. Sie malten sich in ihren Gedanken schon ein Bild von dieser Zerstörung und weinten und klagten, ne? Weil sie diese Perspektive hatten. Wir sind klein, Goliath ist groß. Und dann kommt David und sagt, wisst ihr was, das ist ja völlig falsch. Wir sind vielleicht kleiner als Goliath, aber unser Gott ist größer als Goliath. Amen. Ne? Unser Gott ist größer als Goliath und deswegen her damit. Versteht ihr? Goliath, komm. Ne? Deine Zeit ist gekommen. Ne? Gleich wirst du tot auf dem Boden liegen. Ne? David sagt das zu Goliath. Ne? Das war, als ich das gelesen habe, wieder, ne? Einmal. Vor ein paar Wochen, als wir das besprochen haben, ne, das hat mich total so gewundert, ne, David zuerst, ne, redet Goliath und sagt, David, weißt du was, ne, ich werde dich treten und so, du bist wie ein Hund, was ich treten werde und so weiter, schäm dich vor mir zu erscheinen, du, du bist ja nur ein Kind und so weiter. Und er hat ihn ausgelacht und so weiter. Und dann, nachdem Goliath, ne, in die Spucke ausgegangen war, dann sagte David ne, diese wunderbare Worte, Goliath, weißt du was? Du wirst gleich da liegen und tot und ich werde dich umbringen und werde dir zeigen, ne, lehren das Fürchten und du zeigen, dass du nicht ich bist und so weiter, und hat so einen Diskurs gemacht, wo der, was ein Kind, ne, gegen einen Riese macht, so einen Diskurs, ne, wir denken, der ist mutig, ne, der ist mutig, ne, warum? Weil er aus einer anderen Perspektive geguckt hat, die andere Perspektive und so. Manchmal denken wir, oh, unser Problem ist so groß, ne? Aber lass uns denken, Gott ist größer als die Probleme. Als ich weiß nicht, 6, 7 Jahre alt war, habe ich gehört zum ersten Mal über Satan oder so, ne? Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, wie ist das mit Satan und so, ne? Da hat sie ein Beispiel genannt. Sie hat gesagt, das ist ja ungefähr wie so ein dreistöckiges Gebäude. Wir sind unten im Erdgeschoss, Satan ist im ersten Geschoss und Gott ist im zweiten Geschoss. Und wenn wir mit Gott sind, dann sind wir oben. Und wenn wir ohne Gott sind, dann sind wir unten. Versteht ihr die Perspektive? Die Perspektive, wo sind wir? Oben oder unten? Hier ein Beispiel, wie Jesus also diese Perspektive ändert. Die Jünger hatten eine Perspektive, die hatten diese Sichtweise, und Jesus hat gesagt, eure Sichtweise, eure Perspektive ist ganz falsch. Johannes 9, 2 bis 3. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Johannes 9, 2 bis 3. Halleluja, versteht ihr? Eine völlig andere Perspektive. Die Jünger haben gedacht, okay, wir haben hier eine kleine Frage. Entweder seine Eltern haben gesündigt oder er. Jesus muss uns nur sagen, Alternative A oder B. Und Jesus sagt, es gibt noch eine Alternative C, die ihr gar nicht in Betracht gezogen habt. Eine völlig andere. Sondern, dass an ihm die Werke Gottes offenbar werden sollen. Halleluja. Eine völlig andere Perspektive. Okay, dafür, ne, musste Jesus ja, kann man sagen, eine prophetische Gabe haben, um das zu erkennen. Dass der Fall war. Oder vielleicht hat Jesus gemeint, dass ja auch in allen Problemen unseres Lebens das so ist. Gott erlaubt, dass wir Probleme haben, damit die Werke Gottes in unser Leben offenbart werden. Und wenn ich vor jedem Problem denke, wird dieses Problem mich jetzt umbringen, wird dieses Problem mich jetzt besiegen, oder werde ich wieder hassen, oh, ich hasse diese Probleme und so, oder werde ich sagen, wieder eine Chance, dass die Werke Gottes in mir offenbar werden. Halleluja, versteht ihr? Ne? Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn wir Probleme haben, können wir uns fragen, wie wir aus dieser Situation profitieren können. Was können wir lernen? In welcher Art kann dieses Problem mich stärker machen, mich reifer machen? Das ist ja wie, ne? Das mit den Steinen. Das heißt, wenn Steine auf dem Weg liegen, können wir ja immer zwei Sachen machen. Entweder können wir stolpern auf diese Steine und hinfallen, oder wir können diese Steine nehmen und etwas damit bauen. Versteht ihr? Es ist eine Frage der Perspektive. Die Art, wie wir es angehen, wird über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Art, wie wir das angehen. Wenn die Israeliten versucht hätten, ja mit Goliath zu kämpfen, dann würden sie verlieren, weil sie da schon davon ausgegangen sind. Wir werden verlieren. Wir sind schwächer. Er ist stärker. Versteht ihr, wenn ihr zwei Kämpfer gegeneinander kämpfen und der eine denkt, ich werde sowieso verlieren, ich bin schwächer, versteht ihr, dann wird er verlieren. Weil er, ne, irgendwie in seiner Psyche sich so einstellt, ne, das ist ja sowieso nichts wert, da mich bemühen, ne, warum soll ich mich bemühen oder so, ne. Und wenn wir
falsch eingestellt reingehen in einen Kampf, denn dann werden wir es verlieren.
Wenn das Problem daran liegt, die Art, wie Probleme betrachten und angehen. Versteht ihr? Ne? Das eine ist das Problem. Und das andere ist das Problem, wie wir das Problem betrachten. Und wenn wir das, dieses Problem hier lösen, dass wir ne, die richtige Perspektive haben, dass wir den richtigen Sichtpunkt haben, damit, dass wir denken, okay, ich bin zwar vielleicht schwächer als der Gegner, aber Gott macht mich stark und ich werde siegen. Ne, dann haben wir schon das größte Problem gelöst. Dann ist das Problem ein leichtes, wenn wir das andere Problem der Perspektive gelöst haben. Hier Hebräer Kapitel 5, Verse 8 bis 9 werde ich lesen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hebräer 5, 8 bis 9. Wenn ich hier ein Quiz machen würde, wer möchte die Vollendung? Wer möchte die Perfektion erreichen? Wer möchte perfekt werden? Ja klar, niemand würde sagen, ja, ich, ne, weil wir ja alle demütig sind. Ne, wir sind ja alle, wir sind ja alle
demütig.
Ne, deswegen sagen wir das nicht. Aber okay, ich sage, wenn wir wirklich ehrlich wären, dann würden wir sagen, ich will ne, perfekt sein. Ich will die Perfektion. Ne? Und ich sage mal so, ne, ich will das wirklich. Ne, ich will das wirklich. Ich will ja nicht den Durchschnitt. Ich will ja nicht Mittelmaß, sondern ich will ne, das Beste daraus machen, aus meinem Leben, was ich machen kann. Okay, ich habe ja viele Begrenzungen, aber da, wo ich nicht begrenzt bin, ne, oder auch in den Abschnitten meines Lebens, wo ich eine Begrenzung habe, okay, dann gehe ich bis dieser Begrenzung. Ne? Und wo ich keine Begrenzung habe, dann ne, fahre ich, ich sag mal so, auf Hochgeschwindigkeit sozusagen. Das heißt, ich will die Perfektion, ich will das Maximum, ich will mehr. Und wie ist Jesus zur Vollendung gelangt? An dem, was er litt, hat er dem Gehorsam gelernt. Und ne, dann ist er zur Vollendung gelangt. Er ist hat gelernt, das perfekte Gehorsam hat er gelernt. Er wurde perfekt durch dem, was er getan hat, dass er gehorcht hat, das durch dem, an dem, was er litt. Und deswegen ist das Leid, das Problem, das Kreuz eine Chance, dass er sich perfektionierte, dass er das Gehorsam lernte in einer extremen Art und Weise. Und trotzdem hat er gesiegt, weil er gelernt hat, weil er gehorsam war, weil er gehorsam gezeigt hat in dieser extremen Situation. Und ne, leider fallen viele von uns ja in diesen Fehler und denken, ja, ich gehorche Gott. Ich bin so Gott gehorsam. Ne? Ich bin ja Gott nur ungehorsam an den Punkten, wo ich mich bemühen muss oder wo das gegen meine Meinung stößt, was Gott von mir verlangt oder wo das, was Gott von mir verlangt, Mühe verlangt von mir, dass, ne, dass ich mich anstrengen muss oder dass ich leiden muss oder so. Da gehorche ich nicht, aber an allen anderen Punkten gehorche ich. Das ist ja ganz falsch, diese Denkweise, weil Gehorchen bedeutet genau das, dass wir was tun, was wir nicht wollen, was wir nicht mögen. Das ist Gehorsam. Weil ich ja, wenn ich zu einem Kind gehe und sage, zu meinem Sohn, und sage, hier mein Sohn, ne, hier eine Tafel Schokolade, jetzt befehle ich dir, iss diese Schokolade, ansonsten werde ich dich bestrafen. Ne, versteht ihr? Der Punkt, wo ich hinkommen will, das heißt etwas, was uns sowieso Spaß macht, ne, dafür müssen wir uns nicht bemühen. Und das wäre ne, Unsinn zu sagen, du musst lernen zu gehorchen oder so, ne? Wenn es um Sachen geht, die wir sowieso schon machen, die uns leid fallen. Und wenn wir sagen, ich gehorche Gott, dann sollte das bedeuten, dass ich diese Sachen tue, die Gott von mir verlangt, die schwer sind, die kompliziert sind, die ich nicht tun
möchte von mir aus, versteht ihr? Von mir aus möchte ich die Sache nicht tun, aber weil Gott sie gesagt hat, deswegen tue ich. Und in diesem Moment zeige ich wahre Gehorsamkeit. So wie ja Jesus, als er ans Kreuz ging. Er wäre jetzt verrückt, wenn er sagen würde, ich mag das. Nein, Jesus wollte das nicht, was ist ja total logisch ist. Weil Leid ist schlecht, Leid ist schlimm, Leid ist, tut weh. Und was weh tut, das jeder vernünftige Mensch, der will das nicht. Und deswegen hat Jesus dagegen angekämpft. Also er hat gesagt, mein Vater, wenn es dein Wille ist, bitte, nimm diesen Kelch von mir. Das heißt, er hat gekämpft. Und trotzdem hat er gehorcht. Es war sehr, sehr, sehr schwer, sehr schwer. Deswegen sind viele Probleme, die wir haben, oft eine Chance, Gehorsamkeit zu zeigen oder Kraft zu zeigen, innerliche Kraft. Gehorsam, ja, weil, sag mal so, wenn du ein Problem hast und Gott sagt dir, zeigt dir in dein Herzen, so, jetzt geh dieses Problem an. Ja. Und du sagst, ja, aber das ist ja schwer, da muss ich eine Energie investieren, da muss ich denken, da muss ich jemanden konfrontieren und das alles ist ja stressig und so weiter. Ne? Oder es kostet vielleicht Geld oder und so weiter und so fort. Aber Gott zeigt uns, zeigt dir in dein Herzen, tue das, du sollst es jetzt tun. Ne? Und dann heißt es, was tue ich jetzt? Gehorche ich oder tue ich mein Wille? Und bin faul und versuche das Problem zu umgehen, unter dem Teppich zu kehren. Ne? Und der, sagen wir so, der Staubberg unter dem Teppich wächst und wächst, bis wir an der Decke ankommen. Ne? So geht das nicht. Der letzte Satz ist sehr interessant. Ich nehme das Beispiel wie von Nehemia, was wir auch schon, den wir auch schon hier besprochen haben. Wer die Fähigkeit hat, Probleme zu lösen, zieht das Vertrauen der anderen auf sich. Deswegen ist es ein wichtiges Werkzeug in der Leiterschaft, um in der Leiterschaft vorwärts zu kommen. Wenn du lernst, Probleme anzugehen, zu packen, anzupacken, dann werden die Menschen um dich herum merken, dass du etwas zu bieten hast, dass du ein leistungsfähiger Mensch bist, dass du etwas drauf hast, dass man auf dich zählen kann, dass du Hilfe leisten kannst und so weiter. Und dann werden sich die Menschen um dich herum dich aufsuchen, um dich zu folgen sozusagen, Vertrauen an dir. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, was Gemeindeleiter oder sagen wir so Älteste, Diakone und so weiter ganz wichtig ist. Wenn jemand das kann, wenn jemand das Vertrauen der anderen Menschen hat und so weiter, das ist ein guter Anfang. Wie hier der Nehemia, als er die Mauern aufgebaut hat, mit Hilfe der anderen, aber eine Lösung angeboten hat. Hier haben wir ein Problem, die Lösung ist folgendes, lass uns das machen. Die Leute haben gemerkt, der kann Probleme lösen und dann haben sie ihm vertraut. Deswegen löse die Probleme, umgehe sie nicht. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Warum löst Gott nicht alle Probleme durch Wundern? Frage Nummer zwei, wir sollen Probleme nicht unter den Teppich kehren, sondern was sollen wir dann tun? Frage Nummer drei, nenne Vorteile, wenn man fähig ist, Probleme zu lösen. Halleluja. Amen.